Raus mit den Männern aus dem Reichstag!
Meine Damen und Herren Abgeordneten!
Hallo zu einer neuen Folge bei Frau Abgeordnete, dem Podcast, der sich den ersten weiblichen Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik widmet. Wie viele andere möchte ich in diesem Jahr einen Blick 90 Jahre zurückwerfen. Das wird mir allerdings nicht in einer einzigen Folge gelingen und deshalb wird das hier eine Reihe. In dieser Reihe möchte ich mir anschauen, wie die Parlamentarierinnen der Weimarer Republik den Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft erlebten. Wie es ihre Leben veränderte oder auch nicht. Es wird also in dieser Reihe nicht darum gehen, was die Nazis getan haben. Das kann man in vielen anderen Artikeln, Büchern oder Podcasts hören. Mir wird es in den nächsten Monaten darum gehen, wie die weiblichen Abgeordneten den Aufstieg der Nazis, deren Handel im Jahr 1933 und darüber hinaus erlebten. Es soll also ein ergänzender Blick sein über die Entmachtung des Parlamentes, dem sie angehörten. Die Übergriffe und den Beginn der Verfolgung Andersdenkender und Andersseiender, darunter auch Frauen, die bisher ins Parlament gewählt waren. Es soll aber auch darum gehen, wie sich manche Parlamentarierin persönlich entschied, mit den neuen Machthabern umzugehen. Die Bandbreite reicht dabei vom Eintritt in die NSDAP über eine später erklärte innere Immigration zu Flucht ins Ausland bis hin zur Tätigkeit im Widerstand. Aber auch über die weiblichen Abgeordneten, die inhaftiert wurden, die Rede- und Schreibverbote erhielten und diejenigen, die ermordet wurden, möchte ich sprechen. Vor 90 Jahren, das ist das Jahr 1933, das Jahr, als die Herrschaft der Nazis begann. Zu Beginn des Jahres waren am 8. Reichstag noch 33 Frauen vertreten. Am Ende des Jahres keine einzige mehr. Ich möchte sie an dieser Stelle schon einmal namentlich nennen. Ihr findet sie auch ab jetzt auf dem Blog genannt. Mitglieder des Reichstages waren im Januar 1933 die Sozialdemokratinnen Lore Agnes aus Düsseldorf, Maria Ansorge aus dem Wahlkreis Breslau, Marie Juchatsch aus Berlin. In Köpenick lebten die beiden Abgeordneten Marie Kunert und Anna Nemitz, Toni Pfiff aus München, Luise Schröder aus Altona, Clara Bohm-Schuch ebenfalls aus Berlin, Bertha Schulz aus Herne, Toni Sender, die den Wahlkreis Dresden-Bautzen vertrat, Margarete Stahmann aus Leipzig, die den Wahlkreis Thüringen vertretende Mathilde Wurm und Anna Zammert aus Hannover. Die Kommunistinnen Marie Ahlers aus Eisleben, Elise Augustat aus Hamburg, Maria Blum aus der Nähe von Merseburgs, Helene Fleischer aus Gera, Johanna Himmler, die den Wahlkreis Chemnitz-Zwickau vertrat, Franziska Kessler aus Frankfurt am Main, Olga Körner aus Leipzig, Helene Overlach aus Berlin-Weißensee, Maria Rehse ebenfalls aus Berlin, wie auch Lisa Ulrich, Lotte Zinke aus Essen sowie die sich bereits seit Ende 1932 in der Sowjetunion aufhaltende Clara Zetkin. Von der Bayerischen Volkspartei Thusnelda Lang-Brumann aus München, von den Deutschnationalen Anna-Grete Lehmann aus Berlin-Steglitz, Anna Ravengel aus Saarbrücken und Magdalene von Tilling aus Wuppertal. Von der Deutschen Volkspartei Elsa Matz aus Berlin-Charlottenburg und vom Zentrum Christine Teusch aus Köln-Ehrenfeld, Elisabeth Silken aus Dortmund und Helene Weber mittlerweile als Ministerialrätin in Berlin lebend. Keine Abgeordneten hatte die DDP, denn die linksliberale DDP saß nur noch mit einer Handvoll Abgeordneten im Parlament. Auch die beiden bekanntesten weiblichen Abgeordneten der Partei, Gertrud Bäumer und Marie-Elisabeth Lüders, hatten seit 1930 die Wiederwahlen verpasst. Über einige der genannten habe ich schon im Podcast gesprochen. Der größte Teil der 111 Frauen, die dem Reichstag insgesamt zwischen 1919 und 1933 angehörten, waren Mitglieder der SPD, USPD oder der KPD-Fraktion. Aber auch in den Fraktionen der linksliberalen DDP und des katholischen Zentrums waren eine Reihe von Frauen über die Jahre vertreten. Für die Bayerische Volkspartei, die BVP, saßen insgesamt zwei Frauen im Reichstag. Und auch die Deutsche Volkspartei und die Deutschnationale Volkspartei hatten Frauen in den 14 Jahren der Weimarer Republik ins Parlament entsandt. Allerdings blieben die rechten Frauen eine doch deutliche Minderheit. Nicht wenige von ihnen hatten dem Frauenwahlrecht nämlich zuvor ablehnend gegenübergestanden, ebenso wie der parlamentarischen Demokratie an sich. Letzteres galt auch für die Kommunistinnen. Die einzige größere Fraktion ohne eine einzige Parlamentarierin war die NSDAP, also die Partei, die vor 90 Jahren an die Macht gelangte. Und das war sie ganz bewusst geblieben. Die NSDAP hatte seit ihrer Gründung Frauen in der Politik abgelehnt. Wir werden noch hören, wie sie die weiblichen Abgeordneten anderer Parteien behandelten, und betitelten. Natürlich gab es trotzdem sehr überzeugte Nationalsozialistinnen. Natürlich auch nicht wenige. Aber im Parlament, in den Landesparlamenten und in den Kommunalvertretungen waren sie nicht. Und deshalb spielen sie in meiner Reihe auch keine Rolle. Aber es gibt die vormaligen Politikerinnen, die sich nicht nur irgendwie mit der neuen Realität in Deutschland arrangierten, sondern natürlich auch diejenigen, die sich ganz aktiv andienten, ja, die mitarbeiteten und sogar Mitglied der NSDAP werden wollten. Allerdings betrifft das in unserer Auswahl nur eine sehr, sehr kleine Minderheit. Und das ist bei den 111 Parlamentarierinnen des Reichstages auch gar nicht überraschend. Die Frauen des Reichstages hatten ja ihre politischen Überzeugungen und waren seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, dafür aktiv in der Politik. Zudem war der Großteil aller weiblichen Abgeordneten überzeugte Demokratinnen. Sozialdemokratie, Zentrum und die linksliberale DDP hatten zusammen gut 3/4 aller weiblichen Abgeordneten ins Parlament gebracht, wovon wiederum ein Großteil bei der SPD zu finden war. Behaltet also diesen Folgen zu dieser Reihe im Hinterkopf, dass diese 111 ehemaligen weiblichen Reichstagsabgeordneten eine sehr kleine, ausgewählte und seit längerer Zeit hochpolitisierte und ihren Überzeugungen feststehende Gruppe war, die zudem in vorangegangenen Wahlkämpfen natürlich gegen alle Parteien sprachen, die nicht die eigene war. Und weil wir in dieser Reihe über so viele verschiedene Frauen sprechen werden, werde ich eine Übersicht auf meinem Blog unter frauabgeordnete.wordpress.com anlegen. Eine grundlegende Übersicht über alle Reichstagsparlamentarierinnen findet ihr aber schon jetzt dort. Verlinkt habe ich dort meine Instagram-Beiträge mit mehr Informationen, so ich schon einmal über sie geschrieben habe. Ich werde dann auch die Namen dort kurz erläutern, die links und rechts davon fallen und einigen möglicherweise unbekannter sind. Worüber werden wir konkret im nächsten Jahr sprechen? In der ersten Folge möchte ich mit euch ins Jahr 1923 schauen. Am 9. November 1923 fand in München nämlich der Hitler-Ludendorff-Putsch statt. Er scheiterte. Er scheiterte auch deshalb, weil eine bayerische Landtagsabgeordnete namens Ellen Ammann schnell reagierte. Diese Ellen Ammann hatte übrigens ein halbes Jahr vorher bereits mit den beiden Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann, die Ausweisung Hitlers aus Bayern beantragt. Die bayerische Landesregierung hatte das aber abgelehnt. Mehr dazu schon ganz bald. Danach wollen wir einsteigen ins Jahr 1930, denn bei den Reichstagswahlen im September des Jahres wurde die NSDAP hinter der SPD zur zweitstärksten Fraktion im Reichstag. Seit 1930 wuchs auch der Terror auf den Straßen. Frauenfragen gerieten weit in den Hintergrund bei den Sitzungen des Reichstages. Die Stimmung im Parlament, nicht nur in den Reden, sondern auch im persönlichen Umgang untereinander, wurde immer hitziger. In den folgenden 3 Jahren gewannen die Parteien die Überhand, die die Demokratie ablehnten, während die demokratischen Parteien, die die Weimarer Demokratie bis dahin gestützt hatten, immer mehr an Boden verloren. In den Folgen danach soll es dann um die Hetze und Übergriffe von Seiten der Nazis gehen. Wir werden über den 30. Januar 1933 sprechen, über die Reichstagswahlen vom 5. März und den vorhergehenden Wahlkampf, inmitten dessen es zum Reichstagsbrand und schließlich zur Reichstagsbrandverordnung kam, die alle Grundrechte außer Kraft setzte. Eine Folge wird sich um den Übergriff der SA auf die SPD-Stadtverordnete Maria Jankowski drehen. Denn dieser Übergriff spielte, zumindest in meinen Augen, eine wesentliche Rolle während der Debatte in der SPD-Fraktion für die Position, die dort die weiblichen Abgeordneten einnahmen. Auch über die Abstimmung selbst und die Haltung der Parlamentarierinnen in den verschiedenen Fraktionen werden wir also sprechen. Im weiteren Verlauf dann auch über die ersten Fluchten ins Ausland, über eine Reichstagssitzung im Mai 1933 und die Frage, wie lange die letzten Frauen dem Reichstag eigentlich 1933 noch angehörten. Denn das passive Wahlrecht, also das Recht, gewählt zu werden, das erkannten die Nazis den Frauen nach 14 Jahren wieder ab. In einer oder mehreren Folgen am Ende, ich weiß noch nicht, wie lange sie werden sollen, werde ich der Frage nachgehen, was eigentlich nach 1933 aus den Parlamentarierinnen wurde. Die für diese Folgen genutzte Literatur werde ich ebenfalls auf den Blog packen, natürlich stetig aktualisiert. Und bevor ich diese Kurzfolge hier jetzt enden lasse, noch folgender Aufruf. Ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die sich vielleicht mit einer oder mehreren der Parlamentarierinnen der Weimarer Republik beschäftigt haben oder denen sie in ihrer Forschung schon einmal begegnet sind. Über Artikel oder auch Buchhinweise für Biografien, Autobiografien oder Briefwechsel würde ich mich besonders zu diesem Thema freuen. Ich werde, wie ich es immer tue, sowohl kenntlich machen, welche Literatur oder Quellen ich benutzt habe, als auch die HinweisgeberInnen am Ende der Folge nennen, so dass gewünscht wird. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, Mastodon oder Twitter schreiben oder eine E-Mail an die Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr meiner Instagram-Seite folgt, diesen Podcast abonniert, euren Freundinnen weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst und mir bei Ko-fi mit einem Kaffee die Recherche etwas erleichtert.